Einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde gerne beten zu Beginn. Ich freue mich zu predigen, aber es geht mir wie Bernd. Ich hätte auch lieber den Ingolf hier gehabt, definitiv. Weil ich glaube, es war dran und es war vom Herrn vorbereitet. Aber vielleicht hast du es schon vergessen. Wir stehen im Krieg. Es ist Krieg in der Himmelswelt, haben wir früher gesungen. In E-Moll. Thomas, weißt du, wir zwei haben das Lied gerockt oder die anderen natürlich auch. Es ist Krieg. Und wir sind bestohlen worden. Ich empfinde dieses Nicht-Zustande-Kommen dieser Veranstaltung als definitiven Diebstahl, geistlich gesehen. Definitiv. Und wir haben Ingolf getroffen, er war auf der gleichen Konferenz wie Reinhard Olonska als einer der Altpräsiden, so ist das Wort wohl, wenn man das im Plural sagt, kommt ein bisschen schwer über die Lippen, aber ich habe geübt, Altpräsiden. Und er hat auch mit gesegnet und für mich ist dieser Mann was ganz Besonderes. Es ist einer der deutschen großen Apostel, also soweit mein Horizont reicht, der ist sicherlich auch eingeschränkt, aber ich habe schon ein paar Sachen auf der Latte und da steckt viel mehr drin, als das demütige Erscheinungsbild hergibt. Und wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm zum Mittag gegessen und ich konnte ihn sogar um einen geistlichen Rat fragen. Also wenn man da schon mal jemand hat, ich habe aber vorher gefragt, ob es unverschämt wäre oder ob das in Ordnung wäre und er hat es mir gewährt. Boah, und da ist viel Kraft. Und es geht natürlich gegen seine Frau, aber mit Sicherheit gegen ihn und seinen Dienst. Und auch wir und andere, er hat alle Dienste abgesagt für den Rest des Jahres, sind bestohlen worden. Von dem Wirken dieser Dienstgabe, zumindest im Moment. Und dafür würde ich gerne beten. Und die Bibel sagt im Buch der Sprüche etwas über Diebstahl. Das Alte Testament, aber für mich ist das im Neuen Bund, was dort verheißen und legitim ist, erst recht. Da steht, der Dieb muss siebenfach erstatten. Und dafür möchte ich gerne beten. Wie auch immer sich das dann formiert, geistlich praktisch für uns und für andere im Reich Gottes, die auf seinen Dienst gewartet haben und für ihn persönlich natürlich zuerst und zuallererst versiegelt seine Frau. Alle. Seid ihr dabei? Gut, dann schließ deine Augen, streck deine Hand, fall deine Hand, wie du es gerne hast. Und wir fordern jetzt gemäß Sprüche 6, das ist glaube ich Vers 31, eine siebenfache Erstattung. Wir fordern zurück, was uns als Gemeinde gestohlen wurde, an geistlicher Gabe, an geistlicher Kraft, an Mitteilung. Das Thema war eine neue Ebene geistlicher Kraft und ich fordere die ein in der Himmelswelt. Und ich binde in dem Namen Jesu Christi alles negativ, feindlich, teuflische, was dort gewirkt hat und noch am Wirken ist in Sigrid, dass sie beraubt hat ihrer körperlichen Unversehrtheit und Gesundheit und dass dem Ingolf seine Frau jetzt in diesen Zustand gebracht und geklaut hat. Und wir fordern das für die beiden. Und wir sagen, Sigrid sei heil, Gehirn funktioniere, Kraft Gottes fließe und das Wunder soll geschehen in dem Namen Jesus, im Körper dieser Frau, unserer Schwester, im Herzen von Sigrid und Ingolf, in den Herzen ihrer Kinder, ihrer biologischen Familien, auch ihrer geistlichen Familie. Und ich fordere für jede einzelne Gemeinde, Herr, du weißt all die Termine, und der Feind kennt sie auch, all die Termine, all die Begegnungen, die geplant waren. Ich fordere eine siebenfache Erstattung für jedes einzelne Ding, was dadurch jetzt verhindert worden ist, in dem Namen Jesu Christi. Und ich sage, Reich Gottes komme und Wille Gottes geschehe. Und ich bekenne, der in uns ist, ist größer als der in der Welt. Und nichts, was Gott geplant hat, für wen auch immer, aufgehalten werden durch diese Attacke und durch diesen Angriff. Im Namen Jesu Christi, der Rückschlag wird umso heftiger ausfallen, weil er siebenfach mindestens ausfallen wird. Und das bekenne ich in dem Namen meines Gottes und meines Königs, Jesus Christus. Und wer es glaubt, sagt Amen. 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 Halleluja. Nicht nur gut, das ist ein schöner Satz. Der ist manchmal beschwichtigend, manchmal mit Glauben gefüllt, manchmal ohne. Wahrscheinlich jetzt mit volle Power Glauben gefüllt von der Eileen. Aber da muss was, da kommt ein Rückschlag, der wird schmerzhaft für die andere Seite. Das ist, was ich glaube. Amen. Ja. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich weiß, es gibt eine Fernsehserie, die so heißt. Ich kenne sie nicht. Ich vermute, es ist auch nicht so schlimm, wenn ich sie nicht kenne. Weiß ich nicht. Bin ganz gut ohne ausgekommen. Aber wo wir das Wort oder dieses Wortpaar, diese Gegenüberstellung noch erkennen, ist von was? Genau. Da, 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 da. Da, 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 da. Ne? So, Hochzeit. Da stehen sie dann da, die zwei. Ich weiß gar nicht, ob das in allen Kirchen noch so ist oder ob sich das schon modernisiert hat. Für die nächsten 5 Jahre, Schatz, werden wir zwei es rocken. Oder solange du mir gut gefällst und du deine Socken selber wegräumst, bleibe ich bei dir. Oder wenn dein BMI sich verändert nach oben, dann bin ich weg. Aber ansonsten bleibe ich dir treu. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine moderne Variante dafür. Vielleicht ist es auch diskriminierend, dass man Menschen nicht miteinander verheiratet, die nur kurz wollen. Vielleicht gibt es ja der nächste Ehe auf Zeit, so temporär. Fällt mir gerade so ein, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Oder? Ist nicht wahr, ach du. Okay, ich verrate dir ein Geheimnis. In diesem Haus wird es das nicht geben. Wenn du hier heiratest und verheiratet wirst von einem Leiter des Christuszentrums, dann auf Gedeih und Verderb, Leben oder Tod. Wir wissen schon auch, dass du danach immer noch machen kannst, was du willst. Konntest du vorher, kannst du währenddessen. Ist logisch. Aber unsere Kooperation hast du nicht. Und das Versprechen, das wir dir abnehmen, wird auch so lauten. In guten wie in schlechten Zeiten. Dir treu sein will ich, dich lieben, dich ehren, dir beistehen und so weiter. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mit mir 3 Textpassagen auf. Nummer 1, Johannes 13, 34. Johannes ist im Neuen Testament, das letzte der Evangelien, kommt nach Lukas. Und 13 kommt nach 12 und vor 14. Ich bin zu meiner Papierbibel zurückgekehrt. Habt ihr gemerkt, gell? Hab jetzt 2 goldene Bücher dabei. Ein dickes und ein dünnes. Ein elektronisches und ein papierenes. Und es ist gar nicht so schlecht, habe ich festgestellt, mal wieder in der Papierbibel zu studieren. Das ist cool. Und da übt man auch die Reihenfolge der Bücher der Bibel so. Genau. Also das ist das Gute, was ich aus meiner Zeit als Konfirmand mitgenommen habe. So kein Glauben, aber die Reihenfolge habe ich auswendig gelernt. Damals, das war mein, und das begleitet mich bis heute relativ gut. Und ich finde mich ohne Register, außer bei den kleinen Propheten, kennt ihr das, da wird es immer eng. Jona, Micha, Nahum, Habakuk und so weiter. Genau. Okay, inzwischen sollte der Letzte, der aufrichtig eine Bibel mitgebracht hat, sie die Stelle gefunden haben und der Rest sich schämen und nächste Woche unbedingt seine Bibel mitbringen oder auf dem Handy oder wie auch immer. Ich gebe euch, sagt Jesus, Johannes 13, 34, jetzt ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben. Oh, Iris ist ein bisschen gehört. Das wissen wir doch schon. Ja, du weißt es und ich weiß es. Und wir zwei wissen eins, da ist noch eine Menge zu tun. Danke für das Ja. Wo immer es gerade da. Ja, danke. Genauso, jetzt wird's schlimmer, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Das kann ich Amen sagen und den Rest der Zeit können wir Buße tun und sagen, lieber Heiliger Geist, hilf mir beim Umsetzen dieses Satzes. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Danke. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Fällt mir gerade was ein, weiß gar nicht warum. Meine Schwiegermutter hatte Geburtstag vor vielen, vielen, also jedes Jahr hat die Geburtstag. Aber das war in der Zeit, wo ich noch keinen Führerschein hatte. Und sie wollte aber unbedingt mich in Hadamar bei der Geburtstagsfeier dabei haben. Und dann hat die mir ein Taxi bezahlt für nach Hause. War großzügig. Ist eine großzügige Frau. Und als der Taxifahrer mich abholt am Tor, hat sie mich verabschiedet, zum Tor gebracht, hat mich umarmt und hat mir einen Schmatzer gegeben. Und als ich im Taxi saß, fragt der Taxifahrer, wer war das denn? Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich meine angehende Schwiegermutter, das muss also so von der Zeit her vermute ich. Und dann hat er, ich weiß nicht, den Wortlaut mir gesagt, das ist ja ein Ding. Und die verstehen sich so gut mit der, wirklich. Ja, so. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihm danach Zeugnis gegeben habe, es ist wirklich lange her. Aber an der Liebe zueinander, sagt die Bibel, sollen Menschen von draußen erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Okay, du kannst weiterschlagen in deiner Bibel. Kommt die Apostelgeschichte, der Römerbrief und ein paar andere Briefe. Und irgendwo kommt dann der Epheserbrief, das 5. Kapitel. Alle, die Ehevorbereitung gemacht haben oder die schon Trauungen durchgeführt haben, du warst hier schon zu Hause. Da geht's um die Ehe. Viel gefürchtet, viel geliebt, manchmal damit gedroht, ne, so mit so manchem Vers aus Epheser 5. Kann man viele Schmerzen verursachen, aber auch viele Schmerzen vermeiden. Wird jetzt keine Ehepredigt, darum begnüg dich mit dem Rätselspiel meiner Worte und lad dir irgendwas runter von uns oder von anderen zum Thema Ehe und Epheser 5. Ich möchte 3 Verse anschauen aus diesem Kapitel 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Das ist ein hoher Anspruch. Das ist tough, liebe Ehemänner. Du sollst deine Ehefrau so lieben wie Christus die Gemeinde. Wenn wir jetzt die Gemeinde und Christus nebeneinander stellen, wer ist hübscher? Wer ist makelloser? Wer ist tadelloser? Wer ist charakterlich feiner? Wer ist vertrauenswürdiger? Da hat er sich eine unvollkommene Frau gesucht, der Herr, und hat sie geliebt und liebt sie immer noch. Und lieber Mann, wie edel ist das und welch Vorrecht hast du, deine Frau so zu lieben wie Christus die Gemeinde im Kleinen. Ich weiß, es ist tough, ich will auch nicht mit dir tauschen, ich bin ja eine Frau geworden. Ich habe auch meine Verantwortung vor Gott, das kommt ja dann, lese ich das vor? Nee, kommt heute gar nicht, das mit der Unterordnung. Aber es ist biblisch, es ist wahr und der Mann sollte ja der liebende Leiter seiner kleinen Herde sein. Am besten auch geistlich. Ich weiß, wenn du einen Mann hast, der noch nicht mit dem Herrn geht, dann ist es manchmal anders. Aber hey, vertraue ihm und segne ihn und erwarte, dass Gott auch durch ihn Großes tut. So müssen auch die Männer, Vers 28, ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Da kannst du alleine drüber nachdenken, da sag ich jetzt mal nichts zu. 31 noch, ihr kennt das Wort, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele, Vers 32. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Also wir Ehepaare, wir leben etwas metaphorisch, praktisch, prophetisch, analog, keine Ahnung, zur Christus-Gemeinde-Beziehung. Das ist spannend, da kann man viel draus ableiten. Ein bisschen was werden wir heute auch davon ableiten. Und die letzte Passage aus der Bibel, das musst du wieder zurück, mehr in die Mitte deiner Bibel, Römer 12, Vers 4 bis 6. Da schreibt Paulus, denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes, aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Ja, machen wir mal Punkt einfach da. Ja, und diese Analogie und die Botschaft dieser Worte und vieler anderer Bibelstellen, die das unterstützen, möchte ich mit euch heute betrachten. Ich habe 4 Punkte, gucken, ob ich so auswendig hinkriege. Es geht um Beziehungen und mein Hauptaugenmerk liegt auf der Gemeinde, die Beziehung in der Gemeinde. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Untertitel, gib der Gemeinde dein Ja-Wort, Mist, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen. Okay, jetzt bist du schon mal da. Lass es uns zusammen aushalten. Meine 4 Punkte: hineingeboren, in Frage gestellt, dafür entschieden, Bündnispartner geworden. Sollen wir mal zusammen wiederholen? Hineingeboren, in Frage gestellt, dafür entschieden, Bündnispartner geworden. So, das kannst du auch nehmen für deine Kinder. Kein Thema. Deine Kinder sind in deine Familie hineingeboren. Nächstes Jahr bin ich 20 Jahre Mutter. Wie cool ist das denn? Kleine Kinder sind super und große Kinder sind noch viel toller. Also die sind alle toll, alles ist toll. Kleine Kinder, kleiner Segen, große Kinder, großer Segen. Das macht viel Freude, sage ich dir. Das ist ein Geschenk vom Herrn. Und eine vorrangige Aufgabe, sagt nicht nur unser Grundgesetz, und hoffentlich lassen sie es drinstehen. Ne? Betest ja für Deutschland, dann bleibt es auch drin. Ist das Artikel, weiß ich nicht, habe ich vergessen. 5 oder 6, glaube ich. Egal, kannst ja mal nachlesen. Sie werden hineingeboren. Sie stellen auch Dinge in Frage. Manche betrachten die Pubertät als Horrorzeit, so haben wir die gar nicht erlebt. Es gibt immer wieder mal Phasen, wo getestet und geprüft wird, wo es auch mal, also ich hörte auch schon, es ist lange her, ich sage auch nicht von wem, hab ja 3, dürfte jetzt nicht drüber fantasieren heute, ich hasse dich und ich will eine andere Mutter, also es wurde auch später revidiert. Also das ist, man hat manchmal, ich hatte auch die, ich schieße dich am liebsten auf den Mondphase und hab's nicht gemacht. Also gute Zeiten, schlechte Zeiten, du hast sie mit dem Partner, mit der Gemeinde, mit deinen Kindern. Und meistens, die meisten Menschen entscheiden sich, wenn es um die Kinder geht, immer noch dafür. Bernd schreibt ja in seinem ersten Buch immer, obwohl du manchmal so Gefühle hattest gegenüber deinen Kindern, die hast du auch nicht weggeschickt oder hast sie verlassen. Ich weiß, dass es das gibt und das ist entsetzlich und tragisch, insbesondere wenn Mütter Kinder verlassen. Das sind herzzerreißende Geschichten. Aber es ist nicht das Normale, auch nicht in der Welt, sondern man entscheidet sich normalerweise dafür, sie zu behalten. Und ja, und wenn es richtig gut läuft, dann hat man eine Freundschaft mit seinen erwachsenen Kindern und begegnet sich auf Augenhöhe und die Liebe ist geblieben, auch wenn jetzt das Abhängigkeitsverhältnis natürlich sich auflöst und der Mensch selbstständig wird und sein eigenes Leben aufbaut und so weiter. Ja, ich möchte dich heute Morgen fragen, lieber Christ, welche Art von Liebe hast du für deine Gemeinde? Vielleicht gehörst du hierher, vielleicht bist du auch von woanders heute hier. Dann fühle dich willkommen. Frag dich das für deine Gemeinde. Phileo kennt die Bibel und Agape und noch die Eros, die erotisch-körperlich anziehende Liebe. Phileo-Liebe ist die Freundschaftsliebe, kurz zusammengefasst, ich liebe dich, weil. Bernd, ich liebe dich, weil du so schöne dunkle Haare hast mit so netten grauen Strähnchen, weil du wunderschöne Augen hast, weil du groß bist und weil ich auf große Männer schon immer gestanden habe, weil du einfach der Schönste bist hier im ganzen Saal. Also das wäre jetzt so Phileo-Liebe. Ja. Liebe Frauen, ihr dürft auch den Männern Komplimente machen. Ja. Die Beispiele für das andere nehme ich dann mal andersrum. Der Bernd sagt zu mir, Iris, ich liebe dich, auch wenn du schnarchst. Tut er. Und ich tue das andere. Im Moment zumindest definitiv. das ist die Trotzdem-Liebe. Wie liebst du deine Gemeinde? Weil sie dir was bringt, weil du Nutzen hast, weil es gerade gut läuft, weil wir in der Zeitung waren? Oder trotzdem? Trotzdem. Genau. Flirtest du mit der Gemeinde? Oder heiratest du sie? Lebst du mit ihr in wilder Ehe und scheust die Verbindlichkeit? Oder bist du Bündnispartner geworden? Liebst du die Gemeinde auch dann noch, wenn sie in die Jahre kommt? Liebst du sie dann noch, wenn du sie gut genug kennst, um ihre Schwächen nachts im Schlaf zu benennen? Ich würde da schon was zustande kriegen, auch nachts um 3. Mir wird was einfallen. Bin lang genug dabei und du vielleicht auch. Aber ich wäre verwirrt ob der Frage und würde mich weigern, dir sie zu beantworten. Und würde sagen, weißt du, ich bin dankbar für Doppelpunkt. Also das ist jetzt mein Gebet, dass ich das definitiv so machen würde. Tragen wir die, ich habe es mal die Nazareth-Brille genannt. Was war mit Jesus und Nazareth? Er konnte dort nicht viele Wunder tun. Herr Jesus, der Sohn Gottes, Heiliger Geist ohne Maß, Dienstgabe in allen 5 Bereichen voll aktiv. Er konnte nicht viele Wunder tun. Warum? Weil der Glaube klein war. Warum war der Glaube klein? Weil die Menschen ihn durch die Brille der natürlichen Bekanntschaft betrachtet haben. Weil sie gesagt haben, den kenne ich doch, bei dem war ich schon daheim. Und da waren die Spiegel auch nicht alle sauber. Und weiß ich nicht. Also das ist manchmal eine Herausforderung und auch eine Offenbarung von Unreife oder Reife, ob du deine Geschwister geistlich sehen kannst. Das geht nicht nur aufwärts, sondern auch abwärts im Sinne von Leitungshierarchie betrachtet. Das spielt gar keine Rolle, in welche Richtung du jetzt denkst. Kannst du von Gott erwarten, ich nehme jetzt mich einfach mal, von mir gesegnet zu werden, auch wenn ich das Flurfenster ganz oben bestimmt 5 Monate nicht geputzt habe? Bist du dazu in der Lage? Das ist jetzt gar kein Witz. So, wir bringen die Sachen manchmal zusammen. Aber bist du in der Lage, die geistliche Gabe deiner Leiter, deiner Geschwister, deines Zellleiters, deines Ehemannes, kommt man nochmal auf die Ehe zurück, da weiß man ja alle Schwächen, ne? Wir studieren uns ja, wir kriegen ja alles voneinander mit. Bist du in der Lage, ihn als deinen geistlichen Hauspriester zu sehen? Können wir einander geistlich betrachten, als Geschenk von Gott? Über die körperliche Hülle, über die Schwächen, über das hinaus. Das ist spannend, oder? Oh, da könnte ich jetzt eine Weile mit euch drüber reden, aber ich habe so viel aufgeschrieben. Gucken nochmal auf die anderen Zettel auch. Hineingeboren. Johannes 3, da kommt ja der Pharisäer Nikodemus zu Jesus nachts. Also das sind so die Heimlichen. Er hat sich nicht getraut, sich da offen zu Jesus zu bekennen, um keine Schwierigkeiten zu bekommen. Dann kommt ja dieses faszinierende Gespräch zustande. Und Jesus sagt im 3. Vers zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus nimmt das dann wörtlich und sagt, du liebe Zeit, ich kann doch nicht wieder zurück in den Bauch meiner Mama und wie meinst du das? Und Jesus erklärt ihm das dann als Bild dafür, was mit einem Menschen geschieht, der sein Vertrauen auf Gott wirft. Und solltest du heute am Ende des Gottesdienstes möglicherweise diese Entscheidung treffen zum ersten Mal, dass du zu Jesus Christus gehst und im Gebet ihm sagst, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich habe auch kapiert, dass ich ein schwacher Mensch bin und Fehler gemacht habe und dass ich deine Vergebung brauche. Wenn du das aufrichtigen Herzens betest, zum Beispiel heute am Gottesdienstende oder bei anderer Gelegenheit, dann passiert ein Wunder. Das größte Wunder, das es gibt. Dann kommt Gott, der Heilige Geist, in dich hinein, belebt deinen Geist oder küsst ihn wach und wohnt in dir und gestaltet dich innen drin neu. Außen, die Haarfarbe bleibt gleich, die Brille fällt auch nicht unbedingt direkt von der Nase oder so, aber innen drin ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Du bist von Neuem geboren worden. Und deine Seele hat einen neuen Meister gefunden, den Geist Gottes, der in dir lebt. Und dann kommt der spannende Entwicklungsprozess, ne? Des geistlich Erwachsenwerdens und Wurzelziehens bei Gott. Hineingeboren. Und der Bernd und ich, wir haben uns mal überlegt, wir sind einfach im Denken und das Normale ist, da wo du dich bekehrst, bist du wahrscheinlich auch in deiner Gemeindefamilie richtig angekommen. Das würden wir so mal als Grundregel annehmen. Weil Gott hat ja einen Grund, dass er da dich hat zur Welt kommen lassen. Ja, es gibt Ausnahmen davon, es gibt Veränderungen, das weiß ich alles. Aber die Grundregel, denke ich, ist, dass da, wo einer geboren wird, da bleibt er und da wird er großgezogen. Da gibt es erst die Milch, dann den Brei und irgendwann das Leberwurstbrot und so. Genau. Zweiter Punkt in Frage gestellt. Vielleicht bist du da gerade. Andere haben das verglichen mit geistlicher Pubertät oder so eine rebellische Phase auch gegen Gemeinde. Und ich denke, wir haben das alle durch. Ich habe das auch durch. Und ich lese euch ein bisschen längeres Zitat aus dem Buch Mehr als ein Sonntagsflirt. Da geht es um Gemeinde und diese Fragen. Es ist ein ziemlich cooles Büchlein. Kostet keine 10 € und liest sich wie Butter. Da steht, sie brauchen keinesfalls die Mitgliedschaft in einer Gemeinde, um in den Himmel zu kommen. Amen, das ist definitiv der Fall. Umkehrschluss übrigens auch. Mitgliedschaft in einer Gemeinde rettet dich nicht. Also ich hoffe, du hast uns die Wahrheit erzählt beim Mitgliedsgespräch, dass du das alles glaubst, was auf der Rückseite vom Antrag steht. Liegen übrigens unten, kannst du mitnehmen, kannst du durchlesen. Dann bist du gerettet und dann sehen wir zwei uns im Himmel wieder. Aber eine Garantie, dass du jetzt hier so ein Kärtchen vom Christuszentrum hast, dass du da ankommst, ist das nicht. Es ist der Glaube allein. Und im Himmel fragt dich keiner, bist du katholisch, evangelisch oder am besten, warst du im CCLM? Interessiert, also sekundär schon, aber primär für dein Heil überhaupt nicht. Hast du Christus geglaubt? Hast du um Vergebung deiner Schuld gebeten? Hast du mit ihm gelebt? Kennst du Jesus? Das ist die Frage, die dir gestellt wird. Und deren Antwort natürlich bekannt ist, weil entweder stehst du im Buch oder dein Name wurde ausgelöscht. So sagt es die Schrift. Jesus allein. Joshua Harris schreibt weiter. Es ist mir egal, wie oft sie während einer Predigt oder einer Lobpreiszeit zu Tränen gerührt sind. Wenn sie nicht ein Leben führen, das von der Liebe zu anderen Menschen geprägt ist, findet sich in der Bibel kein Hinweis darauf, dass sie Christ sind. Keiner. Krass, aber hat ja jemand anderes gesagt. Kann ich deswegen mal so vorlesen. In 1. Petrus 2 wird uns gesagt, dass wir unserer Berufung und Erwählung folgen sollen. Wie man das macht? Einer der praktischen Wege, dies zu tun, ist die Mitgliedschaft in einer Ortsgemeinde einzugehen. Es ist nun mal eine Tatsache, dass wir Menschen sind, in deren Leben das Evangelium und seine Auswirkungen ständig überprüft werden müssen. Darum brauchen wir beständige und tiefgehende geistliche Fütterung durch einen guten Pastor. Wir brauchen den Schutz und die Reibung anderer Christen, die bereit sind, uns unbequeme Fragen zu stellen. Und wir brauchen andere Christen, an denen wir Liebe üben können. Wollen Sie wissen, ob Ihr neues Leben echt ist, fragt Mark Denver, dann schließen Sie sich einer örtlichen Gemeinschaft von geretteten Sündern an. Versuchen Sie, sie zu lieben. Tun Sie das nicht nur 3 Wochen lang oder 6 Monate. Tun Sie es über Jahre. Dann finden Sie und übrigens auch andere heraus, ob Sie Gott lieben oder nicht. Und das sagt die Bibel. Wegzugehen ist einfach. Das können alle. Sich trennen, die Ehe beenden, die Beziehung in den Wind schießen, aufgeben. Aufgeben ist für Weicheier, oder? Bist du ein Weichei? Nee. Super. Ich auch nicht. Weggehen ist einfach. Die Stimme des Selbstmitleids ruft dir laut zu. Das muss dir nie wieder... Genau. Mach nochmal. Genau. So klingt die. Das ist jetzt die Oktave höher. Ich dachte, das kriege ich jetzt nicht hin. Der Thomas hat es so schön gemacht. Du arme Socke, die waren so böse zu dir. Das musst du dir nicht gefallen lassen. Muss ich mir das antun? Die können mir mal alle den Buckel runterrutschen. Sollen die ihren doch alleine machen? Kannst du dir das vorstellen? Da ist es ja in der Welt besser. Schon mal gehört? Ja. Schon mal gesagt? Ja. Schon mal Buße drüber getan? Ja. Was steht hier? Warte mal. Man wächst viel mehr, wenn man seinen Egoismus zur Seite schiebt und andere Menschen wichtiger nimmt als sich selbst. Wenn man zugibt, hat der Matthias auch drüber geredet, dass man andere braucht. Hilfe annehmen ist auch so ein spannendes Charakterprüfteil. Wenn man sie bewusst in seinen Menschen einlädt, wenn man aufhört, sich über all das zu beschweren, was mit der Kirche nicht stimmt und stattdessen ein Teil der Lösung wird. Rick Warren schreibt, vielleicht hast du das Buch gelesen, Leben mit Vision, ist ja so einer der großen Bestseller unter Christen. Du wurdest für eine besondere Aufgabe erschaffen, aber du wirst diesen Auftrag Gottes für dein Leben nicht erfüllen. Ich wiederhole das. Du wirst diesen Auftrag Gottes für dein Leben nicht erfüllen, wenn du nicht fest zu einer lebendigen Ortsgemeinde gehörst. Punkt. Ende der Durchsage. Und darum wird im Himmel auch die Frage gestellt werden, warst du Gemeindeglied jetzt, wo Gott dich immer haben wollte? Das ist die große Frage. Hast du deine Gabe eingebracht? Warst du da? Wenn ein Organ vom Körper getrennt wird, vertrocknet es und stirbt. Es kann alleine nicht existieren und genauso wenig kannst du das. Getrennt und abgeschnitten vom Blutkreislauf des Körpers wird dein geistliches Leben verkümmern und irgendwann aufhören zu existieren. Deshalb tritt als erstes Symptom eines geistlichen Zerfalls, das ist jetzt immer noch Rick Warren, häufig ein unregelmäßiger Besuch der Gottesdienste und anderer Veranstaltungen in der Gemeinde auf. Wenn wir anfangen, die Gemeinschaft zu vernachlässigen, dann wird auch alles andere ins Rutschen geraten. Wer meint, er bräuchte die Gemeinde nicht, ist entweder arrogant oder ignorant. Die Bibel nennt die Gemeinde die Braut Christi und den Leib Christi. Ich kann mir nicht vorstellen, ich auch nicht, zu Jesus zu sagen, ich liebe dich, aber deine Braut mag ich nicht. Oder ich akzeptiere dich, aber dein Leib lehne ich ab. Aber genau das tun wir, wenn wir die Gemeinde ablehnen, für unwichtig erklären oder uns über sie beschweren. Mit Ausnahme von ein paar wichtigen Stellen, an denen alle Christen zu allen Zeiten gemeint sind, bezeichnet das Wort Kirche oder Gemeinde in der Bibel immer die sichtbare Kirchengemeinde vor Ort. Das Neue Testament geht von einer Mitgliedschaft in dieser Ortsgemeinde aus. Und die einzigen Christen, die damals nicht Mitglieder einer Ortsgemeinde waren, waren die, die durch Gemeindezucht aufgrund des Festhaltens an einer schweren Sünde aus der Gemeinde ausgeschlossen worden waren. Joshua Harris, das ist wieder das andere Buch, das mit dem Sonntagsflirt, der schreibt übrigens was, das war mir jetzt zu lang. Der hat eine 10-Punkte-Liste, die dir hilft, die richtige Gemeinde zu finden, was wichtig ist. Und einer der Punkte, ich glaube es war Punkt 10, ist, dass du Teil einer Gemeinde werden solltest, die bereit ist, dich auch rauszuwerfen. Ja, weil nur dann erfüllt sie diese ganzen Bedingungen des Neuen Testaments. Was machst du? Ich habe mir Mandarinen gekauft, wenn eine schimmelig ist. Die lässt du nicht bei den anderen liegen. Die tust du raus. Und ich tue die Nachbarn auch immer gleich in Biomüll, weil ich weiß, dass da manchmal haben sie schon einen Schlag. Das klingt jetzt hässlich, dich mit einer schimmeligen Mandarine zu vergleichen. Aber Fakt ist doch, dass man Dinge entfernt und jemand, der an Sünde festhält, nicht jemand, der daneben haut, nicht jemand, der mal eine harte Zeit hat oder mal mit der Welt liebäugelt eine Weile. Und wir sind auch nicht die Polizei. Also ich kontrolliere nicht dein Leben und habe keine Kameras bei dir installiert. Also verstehst du mich richtig? Aber irgendwann kommen ja die Sachen doch raus. Sei es, dass du dich im Supermarkt vor mir versteckst, alles erlebt, oder aber dass ich es halt irgendwo mitkriege. Und dann muss man als Gemeinde was tun, wenn jemand zum Beispiel außerehelich mit jemandem da zusammen ist. Dann ist das eine Sache für Konfrontation. Das sind so die coolen Aufgaben, weswegen man Pastor wird. Das ist total toll, Leute auf sowas anzusprechen, dann zu sagen, mein lieber Schatz, wir gucken mal zusammen in die Bibel, bist du bereit dazu? Manche sind es, manche nicht. Und dann guckt man und dann gibt man Fristen, dann gibt man Zeit und dann fragt man. Währenddessen kommt die Gemeinde, hast du schon gehört und warum ist der noch da? Und da. So, seid entspannt, das ist alles, das läuft gut. Also es ist jetzt nichts Aktuelles. Wieder die Fantasiekiste runterfahren. Ja, aber das gehört zur Gemeinde dazu. Und wir tolerieren keine Sünde. Und wenn du rumhurst, ist das nicht dein Privatvergnügen, wenn du Gemeindemitglied bist, sondern dann befleckst du uns mit deiner Sünde. Es gibt keine private Sünde, habe ich in einem anderen Buch gelesen, habe gesagt, Amen, Bruder. Das stimmt. Weil wir haben uns entschieden dazu, eine Gemeinschaft von Jesus hingegebenen Leuten zu sein. Als du Mitglied wurdest, wir machen es ja nicht so easy mit der Mitgliedschaft. Wir erwarten ja was. Wir erwarten und gehen davon aus und glauben dir, wenn du uns dann gesagt hast, vor einem Jahr oder vor 10 oder vor 20, ich mein's ernst mit Jesus, ich will mit dem gehen und ich glaube, ihr seid mein Zuhause und so weiter. So, das glaube ich dir. Und ich gehe davon aus, dass sich daran nichts geändert hat, es sei denn, du sagst mir das. Das gehört zu einer Gemeinde dazu. Ich zitiere noch weiter Rick Warren, der schreibt, die Bibel beschreibt, dass ein Christ ohne örtliche Kirchengemeinde wie ein Organ ohne Körper, wie ein Schaf ohne Herde, wie ein Kind ohne Familie ist. Es ist ein unnatürlicher Zustand. Der Teufel liebt Christen, die sich vom Leib Christi losgelöst und sich von ihrer geistlichen Familie getrennt haben und die niemandem Rechenschaft schuldig sind. Denn er weiß, dass sie zu schwach sind, um sich gegen seine Angriffe zu wehren. Eine Gemeinde desillusioniert viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen. Wenn du mal im Eheseminar warst, vielleicht haben wir dir die drei Phasen der Ehe erzählt. Kennst du die drei Phasen der Ehe? Verliebtheit, Desillusionierung, Romantik. Verliebtheit, Desillusionierung, Romantik. Am Anfang ist dein Schatz der Prinz auf weißem Pferd, ohne Fehl und Tadel, ohne dem sein Schweiß riecht gar nicht. Und er leuchtet und alles ist gut. Und irgendwann findest du die Socke, die Krümel, den hässlichen Spruch hörst du oder irgendwas passiert, das ist dann, wenn das mehr wird, die Phase der Desillusionierung und denkst du, liebe Zeit, habe ich einen Fehler gemacht, als ich den geheiratet habe oder die. Und wenn du das überwindest und kapierst, dass Liebe eine Entscheidung ist und dass Ehe Arbeit ist und es sich wunderbar lohnt zu investieren und es herrlich ist, wenn ihr beide investiert, dann kommt die wirklich gute Phase. Die Phase der Romantik. Und das Geheimnis mit dir und der Gemeinde, das ist genau dasselbe. Du kannst dich trennen, du kannst gehen. Und lass mich das mal sagen. Was ich jetzt sage, meine ich so und ich meine es doch nicht so. Wenn du zur Gemeinde gehörst, hast du einen festen Platz in meinem Herzen und in meinen Gebeten. Wie du das vielleicht gar nicht ahnst. Und selbst wenn du noch kein Mitglied bist, aber schon eine Weile hier rumturnst, hast du den wahrscheinlich auch. Und wenn du irgendwann den Abgang machst, dann werde ich das verarbeiten. Heimlich mit Jesus, aber heute lasse ich dich mal hinter die Gardine gucken. Und es macht mir schon was aus. Und es tut mir weh, wenn ich weiß, wir sind dein Platz gewesen. Wenn ich weiß, woanders ist dein Platz, dann freue ich mich, dann segne ich dich. Bin vielleicht auch traurig, dich zu verlieren, aber ich weiß, hey, das ist alles richtig so. Und dann lasse ich dich los. Wo will ich eigentlich hin mit meinem Text? Genau, aber, jetzt nehme ich ein drastisches Wort. Es ist mir auch scheißegal, was du machst. Egal im Sinne von, es wird an meiner Liebe zur Gemeinde, dazu habe ich mich entschieden, nichts ändern. Ich werde Menschen vertrauen, ich werde Menschen lieben und sie so behandeln, als wüsste ich, dass sie immer da bleiben werden. Versteht ihr, was ich sagen will? Gut. Eine Gemeinde desillusioniert also viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen. Diese Liste ist sehr lang und kann auch beliebig verlängert werden. Doppelpunkt: Konflikte, Verletzungen, Heuchelei, Vernachlässigung, Versagen, Gesetzlichkeit und andere Sünden. Wir sollten uns davon aber nicht schockieren und überraschen lassen, sondern daran denken, dass die Gemeinde ausschließlich aus schwachen Menschen besteht, einschließlich dir und mir. Versöhnung, nicht Flucht, ist der Weg zu einem stärkeren Charakter und zu einer tieferen Gemeinschaft. Sich beim ersten Anzeichen von Enttäuschung oder Desillusion von seiner Gemeinde zu verabschieden, ist ein Zeichen von geistlicher Unreife. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben: Je eher wir die Erwartung ablegen, dass die Gemeinde perfekt sein muss, damit wir sie lieben können, desto eher werden wir aufhören, so zu tun, als wären wir fehlerlos. Und desto eher können wir zugeben, dass auch wir unvollkommen sind und Gnade brauchen. Das ist der Beginn echter Gemeinschaft. Es ist immer einfach, vom Zuschauerrang die Spieler zu kritisieren. So die Couchfußballer oder weiß ich nicht, gibt's ja alles da auch im reellen Sport, ne? Aber es ist was anderes, selbst auf dem Spielfeld zu stehen. Ich lade dich ein, es ist noch Platz in unserem Team. Zitat Rick Warren: Wenn du etwas kritisierst, was ein anderer Christ aus der besten Überzeugung heraus und aus vollem Glauben und voller Überzeugung tut, fängst du an, Gott ins Handwerk zu pfuschen. Menschen machen Fehler, Leiter machen Fehler, du machst Fehler, ich mach Fehler. Aber wir brauchen Ermutigung. Mach mir Vorschläge, erzähl mir was. Aber ich brauche auch Ermutigung. Und ich weiß, was ich von Gott gehört habe. Und ich mache das, auch wenn du es nicht von Gott gehört hast. Oder dein Pastor. Und das ist super. Hey, ich habe gehört, wir haben so ein paar Tore Runkel-Fans. Der Bernd war da gestern. Ich habe euer Handout gemacht, als der Bernd da war. Nur, dass ihr es wisst, gell? Okay, gut, war ein Witz. Ihr müsst mich nicht loben, es ist alles gut. Jedenfalls war ich nicht mit, aber ich habe natürlich mir von Bernd erzählen lassen, hey, wie war das denn? Was hat er euch Pastoren da gestern in Wiesbaden alles erzählt? Und ich war überrascht, wie stark der führt. Er sieht so locker aus. Aber der, also äußerlich müsste er eigentlich ein schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, also so richtig so, ja, also der mäht da ordentlich durch irgendwie. Ja, so viel Klarheit war spannend zu hören. Okay, das war Punkt 2. Seid ihr noch bei mir? In Frage gestellt. Dafür entschieden. Wenn die Gemeinde für Gottes Plan so wichtig ist, wie die Evangelien und die Geschichte es uns glauben machen, dann muss sie ganz sicher auch in unserem Leben so wichtig sein. Wie können wir, Wie kann ich? Ich frage mich das. Etwas nicht ernst nehmen, was Gott so ernst nimmt. Wie könnte ich es wagen, etwas an die Peripherie meines Lebens zu drängen, das Gott ins Zentrum gestellt hat? Wir bauen alle unser Leben um unsere Prioritäten herum. Und das habe ich hier auch schon mal gesagt. Es ist immer spannend mitzubekommen, wer kommt und wer nicht kommt. Wer dir freiwillig einen Grund sagt, ich komme nicht, weil, also wenn das eine verbindliche Gruppe ist, ja, so müssen wir nicht, die müssen mir nicht alle E-Mails schreiben, warum wir sonntags nicht kommen. Das ist alles gut. Das machst du mal mit dem Herrn und mit deinem Zellleiter klar. Aber das ist spannend, weil das sagt ganz viel aus über Charakter, über Verbindlichkeit. Und wenn deine Katze Schnupfen hat, kann das auch sein, dass du zu Hause bleiben musst. Das weiß ich nicht, ich habe keine Katze. Aber manchmal weiß ich nicht, ich weiß, warum ich manchmal trotzdem gekommen bin. Obwohl, und das sage ich dir meistens nicht. Ich weiß, dass der Bernd hier schon mit Fieber gepredigt hat und ihm ging es richtig beschissen. Machen wir auch nicht immer. Ja, klar. Aber man überwindet und man tut Dinge trotzdem und meistens redet man dann auch nicht drüber. Oder muss man ja auch nicht. Müssen die anderen gar nicht wissen. So, das ist eine spannende Frage. Aber ich will dir jetzt auch kein Schuldgefühl mit nach Hause geben, weil das hält ja nur eine Woche. Du kommst ja vielleicht nächsten Sonntag wegen dem, was ich gesagt habe. Aber du sollst ja kommen, weil du angefangen hast, Gemeinde so zu lieben, wie Jesus sie liebt und dein Leben für sie hingibst. Und ich werde dir dabei nicht helfen. Also ich komme nicht zu dir nach Hause und halte Händchen. Wenn du in meiner Zelle bist, halte ich dein Händchen. Aber musst du mir aber Bescheid sagen. Ihr wisst immer noch, Jüngerschaft ist Hohlschuld. Wir können nicht sag mir Bescheid und dann läuft was. Und wir finden einen Weg für ein Gespräch oder was auch immer. Ah, oh, jetzt kommt was Tolles. Das ist nicht aus dem Buch. Nee, ist doch. Joshua Harris hat jetzt diese Bibelstelle zitiert. Hebräer 13, 17, das ist so die typische Geburtstagsgrußkarten-Bibelstelle. Wenn die Tante Erna 80 wird, schreibst du ihr Hebräer 13, 17 rein. Gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Hast du schon gewusst, dass so hässliche Sachen in deiner Bibel stehen? Das ist ja das, warte mal, steht das? Ist das gute Nachricht, oder? Das ist, die ist noch harmlos. Lies Luther, lies Menge, lies Schlachter. Oder Elberfelder. Gehorcht, nochmal, weil es euch so fröhlich macht gerade, gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Hey, wie cool wäre das denn? Hat geklappt. Als es mit den Bildern aktuell wurde und der Bernd meinte, wäre schon cool, wenn du die volle Gesundheitswoche noch verkaufst, damit das Budget soll ja eigentlich dafür sein, oder mit unterstützen. Wir kriegen das geregelt, wie die Melli immer sagt, wir brauchen euer Geld nicht beim Opfern. Ne? So. Ja, also Gott ist wirklich gut. Es ist immer wieder erstaunlich und faszinierend, wie Gott versorgt. Und es ist der Hammer. Und dann habe ich schnell ein paar Leute aktiviert. Bei Kunst denke ich an die Heike. Bei Tischen denke ich an die Hausmeister und an den Bernd Gröger. Und das lief wie Butter. Der Wolfgang schrieb, wir machen das, kein Problem. Wir stellen die, der Bernd heute Morgen, stehen die so gut, ist alles in Ordnung, was du brauchst. Ich habe eine Anweisung erteilt oder eigentlich habe ich nur gefragt. Ich bin von meiner Natur her nicht dominant. Ich bin das, weil ich sein muss hier oft. Aber wenn ich dich frage, ist es eigentlich eine heimliche Anweisung. Das versteht nicht jeder. Ich merke das dann immer an der Reaktion, ob was passiert oder nicht. Aber der Bernd hat es total cool verstanden, da standen hier die Tische. Ist das nicht super, dass ich nicht 3 Stunden mit dem telefonieren muss und ihn davon überzeugen muss, dass er doch bitte einfach, weil ich das so will, diese Tische da hinstellt oder der Wolfgang oder wer auch immer mit angepackt hat. Und die Heike, sie hat sich so einen Kopf gemacht und hat die Staffeleien da ausgeliehen von ihren Chefs. Und Hammer, das lief wie am Schnürchen. Da kannst du was mit reisen mit so Leuten. Da läuft das. Und ist das jetzt... Ja, Amen. Bin ich jetzt besser als der Bernd oder die Heike? Nee, überhaupt nicht. Mein Job ist einfach nur, das einfach anzuleiten. Wenn das jetzt, was weiß ich, die Maria machen würde, dann wäre es halt die Maria oder die Hilde oder wer. Es spielt keine Rolle. Ich fülle nur meine Aufgabe aus. Und zu meiner Aufgabe gehört es, Anweisungen zu erteilen. Das muss ich auch lernen. Ich gehöre manchmal auch noch zu denen, die es lieber selber machen, anstatt es zu erklären oder man weiß ja, man kennt ja seine Pappenheimer, ja, diskutieren, dafür habe ich jetzt keine Zeit, ich mache es halt selber. Aber eigentlich ist es viel cooler, wenn jeder so seinen zack, 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 Wie genial ist das denn? Boah, in Dietz haben wir jetzt eine Polizeischule. Habt ihr das gesehen? Ich bin die Woche zweimal durch Dietz gefahren. Einmal war alles dunkelblau, der ganze Marktplatz mit lauter Mützen und das aus. Und dann am Freitag sind die vereidigt worden, die Polizeischüler. Und ich habe, meine Schwester hat mir so ein Video geschickt. Und wie geht die Melodie nochmal? Police Academy, haben die, weiß ich nicht, Polizeibläser, Chor-Dingens, also cool, ich kann dir ein Video schicken, wenn es dich interessiert, so witzig. Und eigentlich sind wir sowas Ähnliches. Als ich verbeamtet worden bin, bin ich vereidigt worden auf das Gesetz unseres Landes. Und ich musste denen was versprechen und ich habe mich auch, so gut ich es gerafft habe, dran gehalten. Und dann habe ich mich ja von Gott verbeamten lassen. Und ihr habt mir Rosen geschenkt und so. Das war schön. Aber ich hätte es auch ohne die Rosen gemacht. Einfach für den Herrn. Definitiv. Wie wäre das denn, wenn wir zwei das zusammen machen? Uns vereidigen lassen. Uns dafür entscheiden. Wo waren wir denn? Anweisungen einfach befolgen. Ja. Diese Passage erinnert uns daran, dass jeder Pastor eines Tages Rechenschaft darüber ablegen wird. Ach ja, ich habe euch den Rest vom Vers vorenthalten. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen. Und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft geben müssen. Das sollen sie mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das würde für euch böse Folgen haben. Diese Passage erinnert uns daran, dass jeder Pastor eines Tages Rechenschaft darüber ablegen wird, wie er für die Menschen in seiner Gemeinde gesorgt hat. Keiner wird mit hartem Despotismus oder falschen Lehren davonkommen, die Menschen verwirren. Aber die Stelle ruft uns auch dazu auf, Gemeindemitglieder zu sein, die den Job des Pastors nicht nur erträglich, sondern angenehm machen. Wie das geht? Zunächst, indem wir Gottes Wort ernst nehmen und leben. Nichts macht einen Pastor glücklicher, als zu sehen, wie ein Mitglied seiner Gemeinde im Glauben weiterkommt. Dann solltest du dich daran machen, deinen Pastor zu unterstützen und zu beschützen, indem du für ihn betest und dich weigerst, an Geschwätz über ihn teilzunehmen. Leiterschaft ist nicht einfach. Es ist definitiv viel einfacher, jemanden zu kritisieren, der diesen Job macht, als ihn selbst zu tun. Also meckere nicht, sondern bete für deine Leiter und finde Möglichkeiten, sie zu ermutigen. Wenn du deinem Pastor seine Aufgaben erleichterst, wirst du selbst geistlich am meisten davon profitieren. Ich springe zum letzten Punkt. Bündnispartner werden. Wir als Gemeinde haben das Selbstverständnis, Gemeinde ist nicht Zuschauer sein. Ein Körperteil ist nicht dazu da, die anderen zu beobachten und zu überwachen. Wenn mein Knie ständig nur meine Füße beobachten würde, das wäre nicht sehr hilfreich, wenn es sich nicht beugt, streckt oder ja einfach seine Aufgaben ausführt, richtig? Und sagt, ich muss jetzt aber hier mal zusehen, dass die Füße ordentlich nebeneinander und parallel und nach außen und in dem Winkel zack, laufen. Ich kann mich jetzt nicht beugen. Keine Zeit. Wäre ziemlich doof für dich und dein Knie und deinen ganzen Körper. Jeder hat eine Aufgabe. Epheser 4 bestätigt das, was wir am Anfang im Römerbrief gelesen haben. Von ihm her, gemeint ist Christus, wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Gemeinschaft fragt nicht danach, ob wir zusammenpassen. Mach mal einen Ausflug in die Ehe, wen heiratest du? Bestimmt nicht jemanden, der so ist wie du. Das stille Wasser heiratet immer den plätschernden Bach. Einer von euch ist immer der, der die Konversation am Laufen hält und der das Schweigen gar nicht aushält wahrscheinlich. Und der andere hört zu, denkt sich sein Teil. Ja, und sagt hoffentlich auch ab und zu mal was. Wenn nicht, wir haben, glaube ich, nächstes Jahr ein Mini-Ehe-Seminar. Dann bist du herzlich eingeladen. Also Gemeinschaft fragt nicht dazu, ob wir zusammenpassen. Die Grundlage, wir kommen zur Gemeinde zurück, für unsere Gemeinschaft ist die Beziehung zu Gott. Deswegen sind wir eine Familie. Du bist meine Schwester oder mein Bruder. Und der Schlüssel zur Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber, kennst du denn schon? Oder ein Schlüssel? Ein großer Schlüssel ist es, zu wissen, woher Menschen kommen. Entdecke die Geschichte von jemandem. Wenn du weißt, was jemand durchgemacht hast, wirst du ihn auch besser verstehen. Und statt daran zu denken, welchen Weg,
Schwester Y und Bruder X oder umgekehrt noch vor sich haben. Denkst du daran, boah, was haben die schon für eine Wegstrecke zurückgelegt? Für jemand, der gestern noch in Drogenproblemen festgehakt hat, ist das was Tolles, 10 Minuten nach Gottesdienstbeginn hier aufzuschlagen. Das ist Struktur in Extremform. So, ja. Ein anderer Aspekt von Freundlichkeit ist, die Zweifel anderer nicht herunterzuspielen. Nur weil du vor etwas keine Angst hast, ist die Furcht des anderen vielleicht deshalb noch lange nicht ungerechtfertigt. Bündnis, da kann man so viel zu sagen, das wird voll den Rahmen sprengen. Aber mir fielen zwei Leute ein. Das eine ist die Ruth. Die kennt ihr im Buch Ruth. Das kommt wo in der Bibel genau nach den Richtern. Kann man sich merken. Richter, Ruth. Reihenfolge. Richter, Ruth, Reihenfolge. Okay. Wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, dass sie Witwe wurde, ihre Schwiegermutter Witwe wurde, vorher noch, dann ihr Mann starb, dann der Bruder ihres Mannes starb, also ihre Schwägerin dann auch verwitwet war. Und dass es dann darum ging, zurückzugehen zu ihrem Volk. Sie waren wegen der Hungersnot woanders hingegangen und deswegen hatten die jungen Männer ungläubige Frauen geheiratet. Und jetzt ist da die Naomi, die Frau aus Gottes Volk mit ihren zwei, sag mal eigentlich ungläubigen Schwiegertöchtern und die sagt zu denen, hey, geht heim, ich gehe jetzt wieder zu meinem Volk. Ich kann euch keine Ehemänner mehr schenken, das dauert zu lange. Ja, so steht es wirklich in deiner Bibel. Aber die Ruth sagt dann zu ihr, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Und es geht jetzt gar nicht, dass das für jede verwitwete Frau und ihre Schwiegermutter, ich verstehe mich richtig, es geht nur um die Betrachtung dieser Haltung, weil die Frau wusste, das ist meine geistliche Mama, von der lerne ich, von der nehme ich was und die kennt Gott. Das ist, so verstehe ich das. Die sagt also zu ihr, die Ruth, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Was für eine irritierende Passage in deiner Bibel. In unserer Zeit, wo die Kultur so gegensätzlich ist zu dem, ich bleib bei dir in guten wie in schlechten Zeiten. Dann hast du vielleicht schon von Jonathan und Davids Freundschaft gelesen und die Bibel sagt in 1. Samuel 18,3, Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb, wie seine eigene Seele. Boah, was für eine Männerfreundschaft. Gibt es solche Männerfreundschaften heute noch? Er hatte ihn lieb, wie seine eigene Seele. Diese Form von Treue und freiwillig aufrichtiger Verpflichtung, ohne eine Haltung von Konsum, Egoismus und Selbstsucht, ist in unserer Zeit und Kultur fast vollständig verschwunden. Normal ist es, dass die Bedürfnisse des Einzelnen vor die der Gruppe gestellt werden. Könnt ihr mir folgen? Es gibt aber Kulturen, ich habe mal gehört, in Südamerika ist es teilweise so, dass dort von der kulturellen Prägung her immer die Bedürfnisse der Gruppe vor die des Einzelnen gestellt werden. Bedeutet was? Nehmen wir mal dieses Gemeindeausschlussding. Jemand macht was Doofes, wir gehen dem nach, wir setzen ihm Fristen und irgendwann werfen wir ihn raus. Was passiert dann oft? Nicht oft, was passiert dann manchmal? Die böse Gemeindeleitung. Was hat die böse Gemeindeleitung dir nicht gesagt? Sie sagt dir nicht alle Details. Sie will die Person auch schützen. Sie will ja, dass die Person wiederkommen kann. Das Ziel ist ja Versöhnung mit Gott. Ein Wachrütteln. Hallo, Sünde, verkehrt. Ne? So, das ist ja das Ziel von Gemeindezucht ist nicht, ich bin besser als du. Du arme Wurz, mach mal die Fliege. Darum geht's nicht. Es geht um die Person auch, die ausgeschlossen wird. Ihr eine Chance zu geben, umzukehren. Sie wach zu machen, für Buße bereit zu machen. Das sagt die Bibel. Und was macht die Gemeinde? Sie stellt die Bedürfnisse der Gruppe, der Gemeinde, vor die Bedürfnisse dieser einzelnen Person. Verstehst du? Manche Entscheidung, die du treffen musst, vielleicht als Vater oder als Leiter von einer Gruppe, von einer Zelle, die nach außen hart aussehen, wo auch nicht jeder alle Informationen hat, die du hast, werden getroffen, um die Gruppe zu schützen, um die Gruppe zu segnen, die Familie zu bewahren. Weil in der biblischen Kultur ist es keineswegs so, dass der Individualismus auf dem Thron sitzt. Da sitzt das Wort auf dem Thron und das, was Gott will. Und das ist manchmal für den Einzelnen. Und dann nimmt auch eine Gruppe Opfer auf sich. Aber es ist auch manches Mal umgekehrt, was uns fremder ist in unserem westlichen Kulturkreis. Dass man sagt, um die Gesamtheit zu schützen, muss der Einzelne einfach das jetzt aushalten, dass das nicht mehr geht oder dass das so läuft. Ja, viele Gedanken. Aber ich muss ein bisschen abkürzen. Bei all den Fragen, die du dir stellen kannst, auch in Bezug auf Gemeinde und das, was ich dir sage, ist eines wichtig, steht es im Buch. Du hast mindestens eine Bibel zu Hause. Verschiedene Übersetzungen vielleicht. Wenn du eine Frage hast, lies sie doch und sage, Herr, was ist deine Meinung dazu? Du denkst vielleicht, du bist synchron mit dem Herrn. Wenn du aber es meidest, dein Wort zu lesen und zu studieren, wirst du nie die Überraschung und den Schock erleben, den es manchmal beim Bibellesen gibt, wo du feststellen musst, Gott ist nicht meiner Meinung. Nein, Gott sieht das völlig anders. Gott hat eine völlig andere Perspektive dazu. Und dann tust du gut daran, dich bei Gott, vielleicht bei Menschen, zu entschuldigen und zu sagen, ich will so sehen, wie Jesus es sieht. Ah, ich habe so viele schöne Sachen aufgeschrieben. Ja, also das Buch, die Frage der Ehre, das sieht bei euch, ihr habt das neue Cover mit der Frau, das ich total doof finde, das Cover, also egal. Da erzählt Chris Wollerton eine Geschichte, nämlich, dass Gott ihn überführt hat, dass er Bill Johnson, seinen Hauptpastor, nur benutzt hat, um geistlich Karriere zu machen. Er als der treue Zweite, der immer davon geträumt hat, selbst mal der Erste zu sein, der Hauptleiter von irgendwas. Und er beschreibt das in dem Buch, wie Gott ihn überführt hat von seiner egoistischen Haltung in Bezug auf Gemeinde und seinen Leiter. Und ich weiß, an anderer Stelle erzählt er diese Geschichte, dass Gott ihm gesagt hat, jemand wird dir eine Gemeindeleitung anbieten. Und das passiert dann. Er ist Gastredner irgendwo, amerikanische Großstadt, Gemeinde mit mehreren tausend Leuten. Und der Pastor sagt ihm beim Mittagessen nach dem Gottesdienst, du, mein Plan ist, die Gemeinde abzugeben. Ich habe was anderes vor. Kannst du dir vorstellen, die Gemeinde zu übernehmen? Es passiert genauso, wie Gott es ihm angekündigt hat. Und der wird immer, alles in ihm jubelt und freut sich. Jetzt ist mein Tag gekommen, meine Stunde, jetzt werde ich der Erste werden. Und dann zeigt ihm Gott, als er darüber betet, was mit der Gemeinde passieren wird, wenn er sie übernimmt. Das Gebäude wird zu klein, sie werden schnell wachsen, es werden gute Dinge passieren. Und dann sagt Gott, aber es ist nicht das, was ich will von dir. Also in seinem Fall, ne? Das ist nicht gilt nicht für alle Zweiten. Sondern ich will, dass du deinem Hauptpastor treu dienst bis in den Tod. Und wenn du das tust, wirst du die ganze Welt beeinflussen. Und nicht nur, ich glaube, es war Dallas oder irgendeine Großstadt, nicht nur 10.000 Leute und ein paar darüber hinaus. Du wirst einen weltweiten Einfluss haben, wenn du meinem Plan A folgst, der zweite Mann zu bleiben, bis du stirbst oder bis der Bill stirbt. Und wenn du Chris Wollerton schon mal predigen gehört hast, der hat was, der kann das. Klar kann er das, der kann ein paar Gemeinden leiten, ist ein Apostel, ein Prophet, ist ein Hammerkerl. Und als wir in Bethel waren, haben wir gelernt, der ist auch hammerdominant. Also wenn der in den Raum kommt, dann stehen die alle stramm. So, also der könnte das auch. Aber es ist nicht seine Berufung von Gott. Was hat er gemacht? Er hat sich für Gottes Plan entschieden. Und wenn du dich mit Bethel beschäftigst, dann weißt du, er beeinflusst weltweit heute. Und er weiß, was noch kommt. Okay, was ich euch noch gebe, sind ein paar hübsche Zitate und dann beten wir miteinander. Jemand schrieb, die Gemeinde ist ein großes, altes Schiff. Manchmal ächzt sie, schaukelt, schwankt und manchmal löst sie Übelkeit bei dir aus. Aber sie segelt dem Ziel entgegen. Das hat sie immer getan und das wird sie auch immer tun, bis ans Ende der Zeit, mit dir oder ohne dich. Paul Tournier hat gesagt, es gibt zwei Dinge, die wir nicht allein tun können. Heiraten und Christ sein. Und jemand anderes hat Gemeinde so definiert. Gemeinde ist die Firma der Hingabe lebenden Christen. Das stärkste Argument, warum wir die Gemeinde lieben und wichtig nehmen sollten, ist die Tatsache, dass Jesus sie liebt und wichtig nimmt. Die größte Motivation für uns, uns leidenschaftlich in einer Ortsgemeinde zu engagieren, ist die Tatsache, dass Jesus sich leidenschaftlich in der Gemeinde engagiert. Dostojewski hat einmal gesagt, die zweite Lebenshälfte eines Menschen besteht aus den Gewohnheiten, die er in der ersten Hälfte erworben hat. Wenn wir keine guten Gewohnheiten entwickeln, dann werden wir schlechte entwickeln. Was hindert dich, die Gemeinde zu lieben? Menschen? Willkommen im Club. Schmerz und Enttäuschung? Okay. Wer nicht heiratet, kann nicht betrogen werden. Das ist auch die banale Logik. In einer Höhle tut dir wahrscheinlich keiner weh. Aber du bist weit ab von deiner Bestimmung und weit ab von Gottes Plan und auch von dem, wofür du gestrickt bist. Wir Menschen fügen Gott und anderen Schmerz zu. Und obwohl wir Gott Schmerz zufügen, bleibt er leidenschaftlich mit uns in Beziehung. Und ich sag dir, ein einziger hätte das Recht, die Gemeinde abzuschreiben, weil sein Schmerz, den er von ihr erfahren hat, größer ist als deiner. Und das ist Jesus Christus. Als ich in meinem Schmerz gesessen habe, hat Jesus mir gezeigt, ein Stück klar gemacht, welchen Schmerz er erlebt hat durch Ablehnung, Enttäuschung und Verrat. Und ich verrate dir ein Geheimnis, sein Paket war größer als meins. Und habe gesagt, wer bin denn ich mit meinem lächerlichen kleinen Paket, mit meinem Mi-Mi-Mi-Paket im Vergleich zu dem, dass ich die Option aufgeben, wählen sollte. Für wen ich das tue? Für Jesus. Auch für dich, aber eigentlich für Jesus. Schnutz egal, ob du bleibst, kommst, 10 mitbringst. Gestern hat der Bernd noch was gelernt, das nehme ich jetzt vorweg. Also alles, was du mir sagst, ich weiß, das ist halt da drin im System und es muss jetzt gerade mal raus. Er hat gesagt, Gemeindewachstum, also der Tore hat gestern gesagt, Gemeindewachstum hängt auch von der Schmerzbereitschaft der Leiter und der Gesamtgemeinde ab. Schmerzbereitschaft. Und ich habe mich entschieden, mich als kleine Nuss, Eichel, großer Baum werden wollend, den Spruch kennt ihr schon von mir, mich nicht von der Stelle wegzubewegen. Der Einzige, der mich wegbewegen könnte, wäre Gott oder der Tod. Aber ich werde nicht gehen. Ich werde auch nicht aufgeben. Und ich werde mich auch nicht einschüchtern lassen. Von dem größten Charakter, schwere Nöter, den mir, also ich bin entschieden. Ich sage nicht, dass ich es fehlerfrei hinkriege und dass ich auch mal tüchtig daneben haue oder was Doofes sage, mache, kann ich dir nicht versprechen. Aber ich werde nicht aufgeben, weil Jesus mich nicht aufgegeben hat. Mit Josua mag ich dir heute sagen, es ist mir, ich sag's nochmal, Luther hat doch auch so deftig geworden. Darf man das seit 500 Jahren, habt ihr alle frei, deswegen also sage ich das Wort jetzt nochmal. Es ist mir scheißegal, was ihr macht. Ich liebe die Gemeinde und ich liebe diese Gemeinde ganz besonders. Und ich werde ihr treu sein, in guten und in schlechten Zeiten. Es sei denn, der Plan Gottes, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird immer die Base bleiben, was auch immer der Herr. Mögen wir noch viel rocken im Land oder was auch immer. Und wenn nicht, dann ich werde dem treu sein, was Gott mir gibt. Und ich werde bleiben und ich werde nicht aufgeben. Und ich werde lieben. Und ich bin bereit, Schmerz zu ertragen. Und ich bin bereit, Menschen so zu vertrauen, die ich noch nicht lange kenne, als würde ich wissen, dass sie ewig bleiben und treu sind und vom Besten ausgehen. Das ist, was ich entschieden habe. Viel cooler wäre es ja, wenn ich dabei nicht ganz alleine hier im Kino sitzen würde, sondern der eine oder andere das auch entscheidet. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Lass uns vor Gott gehen. Herr, mir hat das gefallen. Mir hat die Predigt Spaß gemacht. Wie auch immer. Danke dafür. Danke für diese Erkenntnisse aus deinem Wort. Danke für diese Gedanken über Gemeinde, auch aus den Büchern. Und Herr, wenn wir dir ernsthaft dienen wollen, dann gehört Gemeinde dazu. Reale Menschen lieben, nicht ideale Menschen. Was aushalten, freuen, lachen, enttäuscht sein, wieder aufstehen. Und Jesus, ich entscheide mich, habe mich entschieden und entscheide mich heute wieder dafür, Danke, dass ich Teil deiner Braut sein darf. Danke für all die wunderbaren Menschen, die ich kennen darf, die hier sind, die dazugehören, die noch kommen werden, die hier waren. Herr, ich will an jeden Einzelnen mit einem liebenden Herzen denken. Ohne Ausnahme. Und ich preise dich für jeden Einzelnen, für jeden Lebensabschnitt, mit wem auch immer. Viel, viel Gutes habe ich mit so vielen Menschen erleben dürfen. Veränderte Leben, Rettung, körperliche Heilung, innere Heilung, Durchbrüche, Ehen, die wieder gut geworden sind. Kinder, die zurechtkamen. Danke, Gott, für Gemeinde. Danke, dass du uns aushältst und dass du uns hilfst, einander zu lieben, zu ehren. Dass du uns hilfst, deine Perspektive einzunehmen. Und wenn du das auch möchtest, dann sag das dem Herrn doch innen drin gerade nochmal in deinen Gedanken. Die Simone hat mir per E-Mail einen Eindruck geschickt und den lese ich euch noch vor. Nehmt doch nochmal kurz Platz. In dem Eindruck haben wir als Gemeinde einen Ausflug mit vielen bunten Heißluftballons gemacht. Kleine Gruppen und Familien sind jeweils in einem Ballon geflogen. Du und Bernd seid als Erste abgehoben und dann sind euch viele Ballons in die Luft gefolgt. Einige Ballons sind jedoch auf dem Boden geblieben und ich habe mich darüber gewundert. Der Mann, der diese Ballons verliehen hat, kam zu mir, um mir meine Frage zu beantworten. Er ging mit mir zu den Ballons und ließ mich in die Körbe sehen. In den Körben lagen schwere Steinplatten, die verhindert haben, dass die Ballons abheben konnten. Auf den einen Platten stand ohne Liebe. Die Menschen versuchten, sie rauszuwerfen, weil sie auch mitfliegen wollten, doch es gelang ihnen nicht. Erst als sie die Platten zertrümmerten, konnten sie die kleinen Brocken rauswerfen und auch mit ihrem Ballon abheben. Als ich zum Himmel aufsah, wart ihr schon voller Freude hoch oben. Ich bin in meinem Ballon eingestiegen und euch nachgeflogen. Einige haben es leider nicht geschafft und blieben mit ihren schweren Steinplatten zurück auf dem Boden und haben uns verzweifelt hinterhergesehen. Ich habe Gott gefragt, was dieser Eindruck bedeutet. Ich glaube, verstanden zu haben, dass wir als Gemeinde im positiven Sinne abheben werden. Ich glaube, gehört zu haben, dass Gott das mit uns umsetzen wird, was er in uns als Gemeinde hineingelegt hat. Und es war leicht, voller Freude und voller Gemeinschaft. Getragen durch den Wind sind wir auch alle fröhlich in die gleiche Richtung geflogen. Diejenigen, die auf dem Boden geblieben sind, waren die, die durch Ärgernisse aus der Liebe gefallen waren und somit für diese Reise der Gemeinde nicht brauchbar waren. Ich glaube, dass Gott Folgendes sagen möchte. Das Christuszentrum ist unsere Gemeinde, unsere Familie, die vom Herrn eingesetzt und beauftragt wurde. Der Herr wirkt und wir sind auf einem guten Weg und stehen vor einem Durchbruch, regelrecht abzuheben. Jeder Einzelne soll sich überprüfen, ob er in seiner Einstellung zu seinen Gemeindegeschwistern in der Frucht des Geistes handelt. Ich glaube, er fragt jeden persönlich, wenn du an dein Christuszentrum denkst, begegnest du auch bei Ärgernissen deinen Geschwistern in der Frucht des Geistes, in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung? Bist du treu? Lasst uns doch, das Lobpreisteam uns dient, mit ein bisschen Instrumentalmusik einfach eine Zeit der Entscheidung nehmen. Gott vielleicht noch ein paar Sachen sagen auf deinem Platz, die Predigt, den der ausgelöst hat, der Heilige Geist, in dir ausgelöst hat.
Während Iris gesprochen hat, übrigens, wow, guter Stoff, ich kannte die Botschaft vorher noch nicht. Als sie über Gemeindezucht gesprochen hat, das ist was, worüber wir hier sehr selten eigentlich sprechen, da möchte ich noch eine Ergänzung bringen. Ja, die Pastoren sind immer die Bösen, wenn irgendwas tatsächlich entschieden werden muss, was unbequem ist, was nicht der Harmonie entspricht, die wir gerne hätten. Aber wisst ihr eigentlich, dass der Große, der die wirklich großen Entscheidungen trifft bei Gemeindezucht, nicht der Pastor ist, sondern der Herr selbst? Die Furcht des Herrn ist mir mit das Wichtigste, was ich in meinen 30 Jahren fast Christsein gelernt habe. Nicht, weil ich gerne Angst habe oder irgendwie masochistisch veranlagt bin, sondern weil ich jetzt leider auch schon viele Jahre gesehen habe, dass es genau so ist. wie die Bibel es sagt. Ich war nicht dabei, als Hananias und Sapphira vom Herrn gerichtet wurden, direkt vor Petrus. Aber ich habe Ähnliches beobachtet, immer und immer und immer wieder, in unserer Gemeinde und auch in anderen. Und ich habe niedergestanden, dachte, siehste, jetzt hat er verdient, was er bekommen hat. Und ich habe gedacht, oh Gott, hilf mir. Hilf mir, dass ich nicht ebenso ende, weil ich bin genauso fehlbar. Und ich kann genauso daneben hauen. Und ich kann genauso auf mein Recht und auf meinen Stolz und auf all das bauen, wie das andere gemacht haben, die bezahlt haben. Das ist, was die Furcht des Herrn macht. Sie macht uns klar, dass es kein Spiel ist. Christsein ist kein Spiel, war es nie, wird es nie sein. Ich möchte euch an 4 kurze Dinge erinnern. An 3 neben Hananias und Sapphira. Die würden das unterschreiben, was ich jetzt sage. Aber es gab ein anderes Beispiel, und das ist, das wird Monat für Monat spätestens, manchmal Woche für Woche vorgelesen. 1. Korinther 11, wenn es ums Abendmahl geht, wenn man das Ganze bis zum Schluss liest. Und Paulus sagt übrigens, der Herr hat mir das anvertraut. Richtet euch selbst, denn sonst werdet ihr gerichtet werden. Und wie? Einige von euch sind es schon, weil sie sind schon gestorben. Andere sind krank, weil das Gericht Gottes auf ihnen ist. Ich, wow, so eine ermutigende Abendmahl-Bibelstelle. Und das liest man immer und immer wieder. Und manche haben es so oft gelesen, dass sie es gar nicht mehr hören. Leute, wisst ihr, was da drin steht? Das ist ein sehr, sehr ernstes Wort. Gott will niemanden richten, aber wir wissen, Gericht kommt sowieso. Es gibt einen festen Zeitpunkt dafür. Aber für uns Christen kann dieser Zeitpunkt vorverlegt werden, nämlich aus einem bestimmten Grund. In der Offenbarung steht es mehrfach. Und die Offenbarung, ich rede von den Sendschreiben, ist nicht geschrieben worden für die Zukunft. Es geht nicht nur um die Entrückung und um das, was danach kommt. Das zweite Kapitel ist geschrieben worden für die Gemeinde. Für 7 Gemeinden, die dort damals relevant waren. Und gleichzeitig ist es geschrieben worden für das Christuszentrum Limburg. Für jede andere. Und Jesus ist so klar, Jesus spricht selbst. Zum Beispiel in 2 Vers 5. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, sagt er einer Gemeinde, und tu Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Oder 22 bis 23 Verse. Sieh, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit dir Ehe brechen, in großer Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Das ist nicht so der liebe Jesus, den wir so gerne immer predigen. Es ist einer von den Auswirkungen, einer von den Erscheinungsformen von Jesus Christus. Er gehört dazu. Ich kann das nicht wegschneiden, ohne die Bibel halb rausreißen zu müssen. Das, was Jesus gebraucht, um das zu beschreiben, wegzunehmen, Leuchter wegzunehmen, rauszunehmen, es ist ein medizinischer Begriff im Griechischen. Es beschreibt ein Skalpell, was angesetzt wird, um Fleisch zu entfernen. Und zwar Fleisch, was den Leib ansonsten töten würde. Ein Krebsgeschwür, könnte man sagen. Ja, tatsächlich, er sagt, manche Christen sind für ihre Gemeinden gefährlich, deswegen nimmt Gott sie weg, damit sie nicht das Ganze vergiften und zerstören. Deswegen sterben manche guten Leute vor ihrer Zeit, weil sie nicht bußfertig waren und zu ihren Entscheidungen standen, so falsch wie sie auch waren. Das meine ich, wenn ich sage, ich habe es viel zu oft erlebt und beobachtet, wie Leute starben. Einfach so, weil man tot Wahnsinn. Alle fragen sich, wie kann das denn sein? In meisten Fällen könnte ich es verstehen. Der Herr hat aufgeräumt. Der hat Dinge in Ordnung gebracht, weil Menschen nicht Buße getan haben. Ist es gefährlich, Christ zu sein? Auf eine Weise schon. Das ist die eine Seite. Wenn ich Christ spiele, ist es gefährlich. Oh, Gott vergibt. Gott hat Gnade. Gott weiß, dass wir Fehler machen. Das ist überhaupt nicht sein Problem. Er liebt uns bis zum letzten Tag. Aber er hasst es, wenn wir Spiele spielen und so tun, als ob. Wenn wir heucheln, wenn wir falsch sind. Das geht gar nicht. Lies die Bibel. Das geht gar nicht. Und deswegen wollte ich das jetzt sagen, bevor ihr das den Aufruf weiterführt. Es ist gefährlich, in der Haltung zu fehlen. Wir können Dinge falsch machen, aber in der Haltung fehlen ist teuer. Ich möchte niemanden krank sehen. Ich möchte niemanden vor seiner Zeit beerdigen müssen. Glaub mir, von Herzen, ich möchte das nicht. Und darum, so selten wie wir darüber sprechen, lasst uns mal ganz klar sein heute. Wenn du das bist, Wenn du heute durch diese Predigt angesprochen bist, bist du vielleicht gefährdet in diese Richtung. Bitte, 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 tu Buße. Tu Buße. Buße heißt, Gott, vergib mir, ich war ein Arsch, ich habe echt voll daneben gehauen, ich habe Leute kritisiert, ich habe Dinge gemacht, die waren falsch, ich habe negativ geredet. Du lebst noch, du atmest noch, du hast die Möglichkeit, dich selbst zu richten. Bitte tu's. Du ersparst uns allen Leid. Danke.
Okay, lass uns stehen und sei du einfach vorm Herrn. Ich füge dem nichts hinzu, aber eins möchte ich noch tun. Ich möchte Menschen einladen, die Jesus Christus noch nie ihr Leben gegeben haben. Ist jemand hier? Das ist eine taffe Predigt gewesen heute mit einem taffen Abschluss, aber es ist wahr, lies es nach. Ist jemand hier und du hast Jesus Christus noch nie dein Leben gegeben? Du weißt nicht, wo du sein wirst, wenn du stirbst. Wirst du bei Gott sein? Und wenn du das bist und du möchtest mit Gott klare Sache machen, dann stehe ich hier und die Birgit und noch jemand und wir würden gerne mit dir beten. Okay, lass uns doch einen Moment der Stille nehmen oder ein Refrain singen, was ihr habt. Und dann, ja, triff deine Entscheidung am Platz und wer sich für Jesus entscheiden möchte, der kommt bitte zu uns.